Wir haben uns vor einer Woche mit der Frage beschäftigt, wie kann in unserem Leben echte Veränderungen geschehen? Wir haben zunächst mal festgestellt, das Problem besteht darin, dass wir Menschen von Natur aus die falschen Dinge lieben. Und wir erinnern uns vielleicht noch, das ist immer so in der Theorie, erinnert man sich nicht an alles, aber so an die Beispiele erinnert man sich ja meistens. Vielleicht erinnern wir uns noch an den kleinen Jungen der Stadt Beethoven, lieber sich anderen Musikstilen zuwendete, sodass die Eltern da etwas in Schwierigkeiten kamen. Der Gedanke ist, wir sollen die Dinge lieben, die Gott liebt, und wir sollen die Dinge hassen, die Gott hasst, aber es ist genau umgekehrt. Wir Menschen sind oft den Dingen zugetan, die Gott nicht gut findet, und wir vernachlässigen oft die Dinge, die Gott liebt, die er von Herzen gern hat. Und das ist der Zustand der Menschheit. Wir leiden unheilbar an Geschmacksverirrung und wir können uns von uns aus nicht verändern. Wir können alles um uns herum verändern, unsere Kleidung, unser Aussehen, unsere Wohnung, unseren Stil, unsere Sprache, aber unser Herz können wir nicht verändern. Das, wo es uns wirklich hinzieht, das, was wir lieben, da haben wir eigentlich gar keinen Einfluss drauf. Was tun, sprach Gott. Wie kann er in so einer verfahrenen Situation überhaupt noch irgendetwas mit uns Menschen anfangen? Unserem Gott war sehr schnell klar, dass er mit den klassischen Erziehungsmethoden bei uns nichts erreichen würde. Androhung von Strafe, Versprechen einer Belohnung, sachliche Argumente, das kann ja bestenfalls bewirken, dass wir Dinge widerwillig tun, ne, aus Angst vor Strafe, oder aus zweitrangigen Motiven, dass wir irgendwie denken, naja gut, wenn es denn irgendwie hilft, dann machen wir das halt. Also sagt Gott, das ist mir zu wenig. Er versucht gar nicht erst, den in Sünde gefallenen Menschen zu reparieren oder möglichst noch zu dressieren. Ne, dass er immer so, jetzt mach mal Männchen und mal so ein paar Sachen hier nach links und nach rechts. So, dass wir irgendwie uns christlich verhalten. Das ist ihm zu wenig, sondern er sagt, ich will einen ganz neuen Menschen aus euch machen. Anders geht's gar nicht. Die Bibel spricht von einem neuen Herz, das er in uns hineingeben möchte. Sie spricht von einer Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, von einer neuen Kreatur, von einer Neuschöpfung, die Gott selber in uns schafft. Das ist Gottes Weg, uns zu verändern. Er doktert nicht außen irgendwie an uns rum, sondern er macht lieber gleich neue Menschen aus uns. Das ist die Zusammenfassung vom letzten Mal gewesen. Jetzt bleibt hier allerdings eine Frage offen. Wenn das stimmt, dass wir ein neues Herz bekommen haben, woher kommt dann aber all die Widersprüchlichkeit, die doch so oft noch in unserem Leben da ist? Wenn das stimmt, dass wir als Christen neue Geschöpfe, neue Menschen sind, warum haben wir dann trotzdem ständig und dauernd immer noch mit Versuchung und Anfechtung zu kämpfen? Wenn wir wirklich neue Menschen sind, warum fallen wir dann noch so häufig? Da kommt ein Mensch zum Glauben an Jesus und er sagt, so, ich liebe Jesus und ab jetzt, ab heute wird alles besser. Und tatsächlich tut sich erstmal eine ganze Menge bei ihm, aber er merkt doch nach wenigen Wochen, dass er Stück für Stück immer wieder auch in alte Verhaltensweisen zurückrutscht. Da gibt es Dinge, die kriegt er ganz gut geregelt, aber da gibt es andere, da fällt er ein ums andere Mal auf die Nase. Und ich denke, das kennen wir doch auch. Da sind wir auf einer Konferenz oder auf einer Freizeit, auf der FIUKO oder auf irgendeinem Frauentag. Und wir sind voll dabei und alle um uns herum jubeln und singen mit im Lobpreis. Und wir gehen so richtig mit und das ist das, was unser Herz so richtig erfüllt. Und wir denken, jetzt kann es nicht mehr abwärts gehen. Jetzt bin ich so weit, jetzt bin ich Gott so nahe. Jetzt hat er mich verändert. Und dann kommen wir nach Hause und wir merken, oh doch, es geht wieder ins Tal. Es ist wieder das Gleiche. Wir fühlen uns manchmal als bewundernswerter Heiliger und manchmal als verabscheuungswürdiger Sünder. In dem einen Moment so, im anderen Moment so. Alles im gleichen Menschen. Alles bei uns in unserem Herzen. Woher kommt das? Woher kommt diese Widersprüchlichkeit? Wir sind einerseits zu einem ganzen Einsatz für Gott fähig und andererseits zu ganz, ganz anderen Dingen, die wir vielleicht lieber gar nicht nennen. Wir wollen uns heute mal anschauen, was Paulus im Römerbrief, im 6. Kapitel, zu diesem Thema zu sagen hat. Und ich möchte diesen Gedanken dazu einleiten mit einem Beispiel aus einem Film. Es ist der Film Face Off, so heißt er im Englischen, mit John Travolta und Nicolas Cage, der ist schon älter, aus dem Jahre 1997, Lisa. 1997. 1997 ist der gedreht. Soll jetzt ein Remake kommen, aber wer weiß. In diesem Film geht es darum, dass in einer, ja, so einer etwas futuristisch anmutenden Operation einem Polizisten das Gesicht eines Verbrechers aufgesetzt wird. Man hat da so eine Laserstrahlmethode erfunden und das wird im Film auch so ein bisschen unglaubwürdig dargestellt, wie mit den Tricks von 97 das halt so möglich war. Dann bekommt also der Polizist dieses Gesicht des Verbrechers. Er macht das, um in die Unterwelt sich einschleusen zu können, um da so Informationen rauskriegen zu können. Und das läuft auch eine Weile ganz gut, bis dann sein Gegenspieler auftaucht und ihm sagt, dass diese Operation nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Er sagt dann zum Polizisten mit dem Gesicht des Verbrechers diesen Schlüsselsatz: Von heute an wirst du, wenn du aufstehst und in den Spiegel schaust, jeden Morgen in das Gesicht deines Feindes starren. Und das ist auch der deutsche Titel des Films: Im Körper des Feindes. Du bist außen ein anderer, als du innen bist. Und wisst ihr, was in dieser Hollywood-Produktion dann so, ja, ein bisschen eigenartig dargestellt wird? Das ist im Prinzip eigentlich die biblische Beschreibung der Situation, in der wir uns als Christen befinden, nur genau andersrum. Wir haben nicht ein neues Gesicht bekommen, sondern in unserer Wiedergeburt, in unserer Bekehrung, da hat Gott hinter das alte Gesicht einen neuen Menschen gepflanzt. Und dieser Mensch lebt nun sozusagen im Körper des Feindes. Du bist als Christ ein neuer Mensch, aber du lebst immer noch in einem unerlösten Körper. Der Körper ist das Problem. Jetzt denken wahrscheinlich einige von euch: Ach du liebe Zeit, was ist mit dem denn heute los? Thomas, im Ernst jetzt? Das willst du uns heute verkaufen? Der Körper ist das Problem. Das ist doch ein Rückfall in die alte Leibfeindlichkeit. So, das sind doch Lehren aus dem Mittelalter, ne? Der Leib ist schlecht und den muss man kasteien und so. Das sind doch Dinge, die wurden früher mal gesagt und die ziehen sich sicherlich in manche fromme Kreise bis heute noch hinein. Aber Thomas, das kannst du doch nicht ernst meinen. Denn wir kennen dich doch. Wir wissen doch, du lebst eigentlich ganz gerne. Wir wissen doch, wir haben dich auch ganz gerne anders kennengelernt. Ich kann euch auch an dieser Stelle beruhigen. Also ich möchte nicht plötzlich jetzt zu einem weltzurückgezogenen, weltfremden Asketen werden und meinen irgendwie so, der Körper sei schlecht. Das wäre dann so diese Wiederbelebung einer leibfeindlichen Haltung. Nur, wir müssen an dieser Stelle ein bisschen genauer hingucken. Weil das eben nicht so ein ganz einfacher Punkt ist, will ich das näher erklären, wie wir das sehen können und was hier wirklich theologisch richtige und biblische Lehre auch ist, wie Gott die Sache wirklich sieht und wie er uns in unserem Leben mit unserem Geist, mit unserer Seele, mit unserem Leib beurteilt. Damit wird die Predigt jetzt so ein bisschen mehr theologisch als sonst. Aber ich gebe mir Mühe, dass es nicht zu theoretisch bleibt, sondern dass das dann auch wiederum für unser Leben anwendbar ist. Und auch, dass wir sehen, wo Theologie tatsächlich richtig anwendbar ist und zu sehen ist auch in unserem Leben. Ich denke, das ist für unser tägliches Leben als Christen sehr wichtig, dass wir wirklich ein fundiertes Verständnis davon haben, wie Gott uns in unserem Leben sieht, damit wir auch manche Dinge einfach besser einordnen können und damit besser umgehen können. Lass uns mal hineinschauen, was Paulus im Römerbrief zu diesem Thema schreibt. Da lesen wir zunächst einmal in Römer 6, Vers 6. Unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz, damit unser Leib der Sünde entmachtet wird, außer Kraft gesetzt wird. Hier finden wir zum ersten Mal diesen Begriff, unser Leib der Sünde. Unser sündiger Leib soll entmachtet werden. Darum geht's bei Veränderung. Das ist das Herzstück von Veränderung. Und dann lesen wir in Römer 6, Vers 12, direkt danach, also im 12. Vers, achtet darauf, dass euer sterblicher Leib nicht von der Sünde und von seinen Begierden beherrscht wird. So in diesen beiden Versen sehen wir die ganze Spannung unseres Lebens. In dem einen Vers, Christus ist für uns gestorben, der Leib der Sünde ist entmachtet. Und in dem anderen Vers, achtet darauf, dass ihr jetzt nicht von dem Leib und von der Sünde und von seinen Begierden beherrscht werdet. Und auch in Römer 7 wird dieser Punkt ganz deutlich, da sagt Paulus so in diesem ganz dramatischen Abschnitt, das Gute, was ich tun will, das schaffe ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich doch immer wieder. Und dann ruft er am Ende aus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Da steht's nun mal. Sein Problem ist sein Körper. Die Belege an dieser Stelle sind eindeutig. Für Paulus war sein Körper die große Herausforderung. Nur was für Schlüsse ziehen wir daraus? Bedeutet das jetzt eben doch strenge Askese, Entsagung, Kasteiung? Ich bin wirklich der Überzeugung, das bedeutet es nicht. Ich denke, wir müssen als erstes mal die Frage klären, was ist eigentlich überhaupt mit diesem Begriff Leib gemeint? Was ist mit dem Begriff Leib gemeint? Was meint die Bibel, wenn sie von Körper spricht? Und es ist ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle begreifen, wenn die Bibel vom Körper spricht, vom Leib spricht, dann meint sie nicht nur so eine rein äußerliche biologische Maschine, die aus ein paar Muskeln und ein paar Knochen und noch ein paar anderen Zutaten besteht. Der biblische Begriff des Leibes umfasst weitaus mehr als das, was wir im Anatomieunterricht gelernt haben, wie so ein Körper aussieht. Mit heutigen Worten könnte man sagen, dass was die Bibel mit Leib bezeichnet, das ist alles das, was beim Menschen eine genetische Grundlage hat. Alles, was vererbt werden kann. Alles, was durch Gene vermittelt werden kann. Und wir wissen heute ja sehr gut, dass das weit mehr ist als Augenfarbe und Haarfarbe und Schuhgröße oder so. Wir wissen, dass ja auch Persönlichkeitsmerkmale vererbt werden, Verhaltensweisen vererbt werden, Schwächen auch vererbt werden, Neigungen vererbt werden. Jeder, der Kinder hat, hat schon mal die Erfahrung gemacht. Wenn ich selber so ein langsamer, behäbiger Mensch bin, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass meine Kinder irgendwie mal einen Metersprint, einen Weltrekord aufstellen. Wenn ich selber ein aufbrausender Typ bin, dann werde ich irgendwann auch an meinen Kindern merken, oha, nicht wahr? Das hat er von mir. Und das nutzt dann ja auch ganz gerne so der Ehepartner dann manchmal. Das hat er aber von dir. Und umgekehrt, jeder, der selbst Kind ist, kann etwas von seinen Eltern in sich wiederfinden. Das ist ja etwas, was so in einem bestimmten Alter dann ganz furchtbar ist. Da denkt man, ich mache alles anders als meine Eltern. Ich mache alles völlig, völlig anders als meine Eltern. Und irgendwann, wenn man dann so dieses gewisse Alter dann überschritten hat, dann merkt man, oh, oh, so ganz anders mache ich es dann doch nicht. Und ich bin, naja, das kann man so dann Mitte 50 irgendwann sagen, doch meinen Eltern ähnlicher, als ich eigentlich ein Leben lang zugeben wollte. Wir sehen also, dieser Begriff des Leibes, was also in der Bibel mit Leib bezeichnet wird, umfasst viel mehr als nur das, was man äußerlich sehen und anfassen kann. Und hier sagt Paulus jetzt, dieser Leib, diese leibliche Existenz mit all ihren Begierden, mit ihren Wünschen, mit ihren Neigungen, mit ihren Charakterschwächen, dieser Leib ist für euch immer und immer wieder eine Quelle von Schwierigkeiten, wenn ihr als Christen leben wollt. Ihr seid zwar durch Christus echt und wirklich von der Sünde erlöst. Das ist tatsächlich wahr. Ihr habt echtes, neues Leben bekommen. Ihr seid ein neuer Mensch. Das ist in dem Moment geschehen, wo ihr zu Jesus hingewendet habt. Das geschieht in der Wiedergeburt. Deswegen heißt sie auch Wiedergeburt. Da passiert tatsächlich geistlich etwas. Es wird etwas neu. Und das feiern wir. Und das bestätigen wir in der Taufe. Aber euer Leib, diese leibliche Existenz, die ist noch nicht erlöst. Und das ist jetzt einfach für uns auch wichtig zu begreifen, sie wird es auf dieser Welt auch nie ganz sein. Paulus sagt, ihr solltet euch keine falschen Hoffnungen machen. Als Person seid ihr erlöst, das ist wirklich wahr. Aber euer Leib ist es noch nicht. Und deswegen werdet ihr euch, solange ihr als Christen auf dieser Welt lebt, immer ein bisschen damit auseinandersetzen, setzen haben. Ihr lebt sozusagen, irgendwie setzt er auf, ihr lebt sozusagen im Körper des Feindes. Ich nehme mal das dazu hier, ja? Und ich möchte das jetzt anhand nochmal von ein paar Beispielen verdeutlichen, wie das in der Praxis aussieht. Und ich glaube, ihr werdet das ein oder andere auch bei euch wiedererkennen. Wir beginnen mal einmal so beim Bereich der Sexualität. Ursprünglich ist Sexualität ja ein fantastisches Geschenk Gottes an uns Menschen. Könnt ihr mich verstehen so? Ich höre mich jetzt wiederum ganz anders. Nee? Bitte? Vor was besser. Ja. Hilft nichts. Dann drehen wir das hier wieder auf. Sexualität an sich ist zunächst einmal ein fantastisches Geschenk Gottes an uns Menschen. Und es ist uns gegeben, damit wir in der Ehe ganz tiefe Beziehungen miteinander leben und aufbauen können. Aber leider hat sich ja die Sexualität bei im Sünde gefallenen Menschen verselbstständigt und unser Körper denkt zum Beispiel überhaupt nicht daran, sexuelle Bedürfnisse nur in der Ehe anzumelden. Nicht wahr? Das wissen ja nur gerade die Männer unter uns. Sondern das ist ja etwas, was uns ständig und auf Schritt und Tritt begleitet. Man geht so als Mann durch die Stadt und man sieht ein Plakat oder eine Zeitschrift oder man zappt sich durchs Fernseher oder eben heutzutage, was ja noch viel mehr auch an Fahrt aufgenommen hat, am PC sitzt man und klickt da herum und man klickt auf irgendeinen Link, auf den man nicht hätte klicken sollen und sofort geht über die Augen etwas los. Es passiert etwas mit den Hormonen in meinem Körper. Und da hilft auch keiner der guten Vorsätze, die ich mir vorher gefasst habe. Ne? Ich will aber und ich müsste aber eigentlich. Sondern da muss ich mich mit auseinandersetzen, weil da plötzlich die Tendenz da ist, dass sich meine Fantasie in eine falsche Richtung in Bewegung setzt. Und dann merken wir bei allem guten Willen, den wir haben, dass aus unserer Leiblichkeit Signale kommen, die es uns schwer machen, so zu reagieren, wie wir eigentlich reagieren möchten. Wie wir uns eigentlich mal vorgenommen haben. Oder ein anderes Beispiel. Du sitzt den ganzen Abend putzmunter vor dem Fernseher und zum Abschluss des Tages möchtest du noch kurz beten. Und auf einmal wirst du todmüde. Na, du hast dir eben noch eine anderthalbstündige Doku über das ostindische Streifenfaultier angeguckt. Und das hat sich so langsam bewegt. Und du warst gebannt davor und hast dir das alles reingezogen. Alles kein Problem. In dem Moment, wo du beten willst, wirst du todmüde. Wie kommt das denn? Du bist in guter Gesellschaft. Petrus ging es einmal ganz genauso, in Gethsemane. Da hat er das nämlich erlebt. Da war er wenige Augenblicke vorher noch putzmunter und sagte, Herr, wenn ich sterben müsste, na, ich würde es tun und hier ist mein Schwert und wo sind die Feinde? Der war hellwach, der war voll auf Kampf eingestellt. Nur Jesus erwartete von ihm eben nicht, das Schwert zu führen und zu kämpfen, sondern er erwartete von ihm zu beten. Ja, und das war dann nicht mehr ganz so einfach. Denn Petrus pennt ein und der knackt eine Stunde voll weg. Absolutes Tiefkomma. Und wisst ihr, das Interessante ist ja dann hinterher, als die Feinde kommen, da ist er wieder wach. Da haut er sogar noch einem Ohr ab. Da kommt er wieder. Petrus war nicht so fertig, dass er unbedingt schlafen musste. Er hatte eigentlich genug geschlafen. Nur als es ums Beten ging, das hat er nicht gepackt. Und Jesus selber durchblickt die Lage und er erklärt sogar den Jüngern auch hier, woran es liegt. Er sagt, der Geist ist willig. Petrus, ich kenne dich doch gut genug, dass ich weiß, du meinst es doch eigentlich gut. Du willst ja das Richtige, aber das Fleisch ist schwach. Du hast deine Leiblichkeit in dieser Situation einfach nicht unter Kontrolle gehabt. Neue Genfer Übersetzung sagt, die menschliche Natur ist schwach. So, das ist dieser Bereich der Müdigkeit. Man kann das noch weiter ausdehnen. Man könnte jetzt auch noch weiter über diesen Bereich von Lust und Unlust sprechen. Das ist etwas, was uns ja vielleicht sogar an manchen Punkten noch viel mehr auch angeht, wo wir selber empfinden, ich möchte so gern mal das machen, worauf ich Lust habe. So eine Umfrage hat ergeben, wenn die Deutschen über Urlaub nachdenken, dann ist die Aktivität, die sie sich am allermeisten wünschen, mal so richtig ausschlafen. Ne, Lisa? wieso muss ich immer so früh aufstehen? Ne? Ich möchte mal so richtig ausschlafen. Kommt mit Abstand, weit vor irgendwelchen Aktivitäten, mal Sport machen, mal spazieren gehen, mal irgendwas erleben, eine Stadt besichtigen oder so. Man fragt sich ja, wieso ist das bei uns so, dass wir gerade in diesem Bereich so gerne uns treiben lassen, dass wir einfach so unserer Lust nachgeben wollen. Worauf habe ich gerade mal Lust oder worauf habe ich keine Lust? Und unsere Gesellschaft befeuert das. Das ist genau das, was ja bei uns ganz hoch im Kurs steht. Mach, worauf du Lust hast. Ja? Lass dich doch einfach mal treiben. Lass dich gehen. Das ist auch genauso dieser Bereich. Wir gehen noch in einen weiteren Bereich hinein. Das ist der Bereich der Fantasie, unsere Träume. Da werden Dinge oder es sind Dinge in unserem Gehirn gespeichert und im Traum werden die abgerufen. Und das können wir ja nicht kontrollieren. Und wer von uns hat immer nur heilige Träume? Ich nicht. Und wir merken das, da sind Dinge einfach in uns gespeichert. Darüber können wir jetzt nicht verfügen. Das läuft dem zuwider, was wir eigentlich denken, was wir eigentlich wollen, wohin es uns eigentlich zieht, wenn wir zu Christus sagen, wir wollen deinen Weg gehen. An dieser Stelle noch eine kleine Randbemerkung. Alles, was wir in diesem Leben an uns heranlassen, bleibt auch in unserem Gehirn gespeichert. Ich habe das schon mal gesagt und ich denke einfach, wir sollten uns dessen bewusst sein. Alles, was wir uns reinziehen im Fernsehen, heute zunehmend auch im Internet, du solltest dir darüber im Klaren sein, wenn du dich entscheidest, etwas zu schauen, wenn du dich entscheidest, einen Film zu schauen, dann kannst du das machen, nur du musst hinterher damit leben, dass du diesen Film gesehen hast. Das ist ein Stückchen gespeichert in dir. Da kommst du nicht mehr dran. Da kannst du nicht sagen, hier Festplatte formatieren oder so. Das bleibt nun mal drin. Ich weiß, dass es früher in Gemeinden öfters so Diskussionen gegeben hat, was darf man sich angucken und was darf man nicht. Es geht überhaupt nichts ums Dürfen. Ne, dass wir irgendwie so, ein Sender ist ganz schlimm und ein Sender, den kann man da wieder gucken, das ist alles Quatsch. Natürlich kannst du dir jeden Film angucken. Paulus sagt, es ist alles erlaubt. Aber eines muss ich euch dazu sagen, es tut nicht alles gut. Denn du musst dann damit leben, dass du das gesehen hast. Jesus steht nicht da mit der himmlischen Strichliste und guckt wieder, was er sich als Fieses reingezogen hat und sagt, oh, das ist ja ganz übel und meine Güte, das hätte ich aber nicht von ihm gedacht oder so. Sondern Jesus steht da und es tut ihm leid, wenn wir Dinge an uns heranlassen und in unser Herz hineinlassen, von denen er weiß, das tut dir nicht gut. Das tut dir in deinem weiteren Leben als Christ nicht gut. Es macht dir schwerer. Es macht es dir schwerer, mir nachzufolgen. Es macht es dir schwerer, dabei zu sein und wirklich mir nachzufolgen. Wir können diese ganze Sache eigentlich in einem Merksatz zusammenfassen. Unser Leib ist gut, solange wir ihn beherrschen. Es wird nur da schwierig und es ist da schlecht, wenn er uns beherrscht. Unser Leib hat leider die Neigung, sich in all diesen Bereichen zu verselbstständigen. Okay, das ist nicht die einfachste Predigt gewesen bis hierher. Und vielleicht hätten wir uns lieber etwas Fluffigeres gewünscht, so heute Morgen, ne? Dass er mal ein bisschen anders drauf ist und vielleicht uns ein paar Sachen sagt, so die uns aufmuntern. Vielleicht hättest du es auch gebraucht, ich weiß es nicht. Aber solche Themen sind auch wichtig und sie sind auch dran. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns einfach mal auch diesen Einsichten aus der Bibel stellen. Dann können wir nämlich auch manches in unserem Leben wiederum besser einordnen und kriegen auch darüber eine gewisse innere Ruhe, weil wir einfach von Dingen genau wissen, wie sie laufen und warum sie da sind. Man weiß dann einfach, dass Angriffe einfach ein Stück normal ist und normal sind. Und deswegen möchte ich jetzt schließen, indem ich euch noch zwei ernüchternde Einsichten mitgebe. Die erste Einsicht aus dieser Predigt ist diese. Es gibt auf dieser Welt kein christliches Leben ohne Konflikte. Ich habe manchmal den Verdacht, dass manche Christen, sag ich mal, das immer noch meinen. Sie suchen immer noch die Seelsorgermethode oder eben den Seelsorger, der ihnen das austreiben kann. Wo es dann hinterher mal gut ist damit. Sie suchen immer noch so das Rezept, so womit ich das endlich unter die Füße kriege. Sie suchen immer noch die Erfahrung, die geistliche Erfahrung auf dieser Konferenz und auf jener Konferenz, und da ist ein noch vollmächtiger Redner und was weiß ich, dass das endlich mal bei mir auch mal zu Ende ist. Das gibt es nicht. Es gibt kein christliches Leben auf dieser Welt ohne Konflikte. Du wirst auf dieser Welt immer im Körper des Feindes leben. In diesem Film mit John Travolta und Nicolas Cage, da gibt es dann noch ein Happy End, weil die Operation doch noch rückgängig gemacht werden kann. Der Polizist bekommt dann noch sein eigenes Gesicht wieder und kann dann wieder zu seiner Familie und so. Für uns Christen gibt es dieses Happy End erst am Ende der Zeit, bei der Auferstehung der Toten. Denn die Bibel sagt, dass wir dann einen neuen Leib bekommen werden. Da ist ja wieder dieser Begriff des Leibes. Dann bekommen wir einen neuen Leib. Ein Leib, der keine Schwierigkeiten mehr machen wird, wo wir nicht müde werden, sobald wir beten wollen. Der uns nicht mehr in die falsche Richtung zieht. Der nicht ausrastet, wenn er ruhig bleiben soll. Der nicht schweigt, wenn er eigentlich was sagen sollte. Wir werden solch einen Leib bekommen. Allerdings erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Und noch die zweite Schlussbemerkung. Veränderung bedeutet, dass wir aktiv werden müssen. Du musst es in die Hand nehmen, deine Leiblichkeit zu kontrollieren. Du musst Entscheidungen treffen, dass du nicht von deinem Leib dich beherrschen lassen willst. Wir hatten den ähnlichen Gedanken bei diesem Lebenshaus, dass wir sagen müssen, wer in unser Lebenshaus darf und wer nicht. Dass Gott uns verändert hat, dass er uns ein neues Herz gegeben hat, das war sein Geschenk. Aber dass wir jetzt unser Leben verändern, das ist unsere Aufgabe, die wir mit diesem Geschenk angehen sollen. Das tut Gott nicht für uns, das nimmt er uns auf dieser Welt nicht ab. Und deswegen können wir als Christen nun mal leider nicht einfach immer nur uns treiben lassen und irgendwie sagen, naja, ist doch irgendwie alles egal. Sondern wir sollten sehr aktiv und sehr entschlossen und sehr bestimmt schauen, was möchte Gott von mir und wie kann ich das bei mir besser umsetzen. Ich denke mal, vielleicht sind einige von uns doch so etwas ernüchtert. Vielleicht war da doch die Erwartung so, am Ende kommt Thomas dann noch mit so ein paar Heiligungstricks und dann können wir so auf das Sofa gelümmelt mit der Fernbedienung in der Hand immer heiliger werden. Habe ich nicht. Das gibt es leider nicht. Heiligung läuft so. Gott hat dich verändert, hat dir ein neues Herz gegeben. Und jetzt veränderst du dein Leben. Mit dieser nüchternen Feststellung möchte ich uns für heute entlassen. Aber ich darf uns eins versprechen. Wenn wir da dranbleiben, wenn wir das versuchen, dann ist Gott treu. Dass er dann sagt, dann komme ich auch und ich gebe euch auch die Kraft, die ihr nötig habt. Und dann schafft ihr es und dann schafft ihr es auch mal wieder nicht. Und ihr wisst doch, ihr lebt in der Vergebung. Das ist nichts, wo ihr für euch dann geißeln müsstet. Sondern am Ende stehe ich da und halte euch. Aber es ist gut für euch, wenn ihr versucht, nach dem zu leben, was ich euch aufgetragen und aufgezeigt habe.